Kapitel 10, die 70 Jahrwochen. In Daniel Kapitel 9 steht, dass Daniel im Propheten Jeremia im Kapitel 25 von der 70-jährigen Verwüstung Jerusalems gelesen hat. Auf sein Bußgebet kommt der Engel Gabriel zu ihm und unterweist ihn darüber, dass über sein Volk Israel und über die heilige Stadt Jerusalem insgesamt 70 Wochen bestimmt sind. Daniel 9, Vers 24: 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über die heilige Stadt, so wird dem Übertreten gewährt und die Sünde abgetan und die Missetat versöhnt und die ewige Gerechtigkeit gebracht und die Gesichte und Weissagung versiegelt und ein Hochheiliges gesalbt werden. Die 70 Wochen heißen im Hebräischen eigentlich 70 Siebener. Sie bedeuten keine Wochen von Tagen, sondern Wochen von jeweils 7 Jahren. 70 mal 7 Jahre ergibt 490 Jahre. Allerdings werden diese 70 Jahrwochen vom Engel in drei Teile aufgeteilt. 7 Jahrwochen von 49 Jahren, 62 Jahrwochen von 434 Jahren und die letzte 70. Jahrwoche von 7 Jahren. Die 7 und die 62 Jahrwochen müssen beide vom Jahr 605 vor Christus ausgerechnet werden. Denn Daniel liest Jeremia 25 und das Kapitel wurde im Jahr 605 vor Christus geschrieben. Dann enden die ersten 7 Jahrwochen beim Regierungsantritt des Perserkönigs Kyros und die ersten 62 Jahrwochen beim Regierungsantritt von Antiochos Epiphanes. Die 70. Jahrwoche schließt sich nicht unmittelbar an die ersten Jahrwochen an, sondern zwischen den ersten Jahrwochen und der 70. Jahrwoche liegt eine lange Zeitspanne von über 2000 Jahren. Am Ende der Gemeindezeit, wenn die Zeit der Nationen erfüllt sein wird, kehrt das Evangelium wieder zurück nach Jerusalem. Dann wird die 70. Jahrwoche beginnen, und zwar mit der Wiedergeburt Jerusalems. Dies soll jetzt im Einzelnen argumentiert werden. Kapitel 10.1, der Auftakt der 70. Jahrwoche. Ein Großteil christlicher Ausleger ist der Auffassung, dass die 70. Jahrwoche mit der Entrückung beginne. Manche glauben, dass sie kurz nach der Entrückung beginne. Wieder andere behaupten, dass sie mit dem siebenjährigen Bundesschluss des Antichristen mit Israel beginne. Letzteres mag sein, denn der Bund dauert, genau wie die 70. Jahrwoche auch, 7 Jahre. Aber das eigentliche Ereignis, das den Beginn der 70. Jahrwoche auslöst, ist die Wiedergeburt Jerusalems. Wann genau Jerusalem wiedergeboren wird, weiß niemand. Der angebliche zeitliche Eintritt endzeitlicher Ereignisse wurde zwar oft berechnet, aber alle Berechnungen waren falsch. Jesus sagt, dass niemand von dem Tag und von der Stunde weiß, sondern allein der Vater im Himmel. Um also zu verstehen, warum die 70. Jahrwoche mit der Wiedergeburt Jerusalems beginnt, müssen wir uns einige Bibelstellen in der Offenbarung anschauen, die von der 70. Jahrwoche handeln. Kapitel 10.1.1, Offenbarung 11, Vers 7. Oben haben wir gesehen, dass die beiden Zeugen das Haus David und die Bürger zu Jerusalem sind. In Offenbarung 11, Vers 7 steht, dass ein Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, die beiden Zeugen besiegen und töten wird, wenn sie ihr Zeugnis geendet haben. Und wenn sie ihr Zeugnis geendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen einen Streit halten und wird sie überwinden und wird sie töten. In den prophetischen Texten der Bibel werden Königreiche bildhaft als Tiere dargestellt. Deshalb wird unterstellt, dass das Tier aus Offenbarung 11, Vers 7 ebenfalls ein politischer Herrscher, ein König ist. Das historische Vorbild schlechthin für dieses Endzeittier ist Antiochos IV. Epiphanes, dessen Seleukidenreich in der Endzeit erneut aufkommt. Kapitel 10.1.2, Offenbarung 13, Vers 5. In Offenbarung 13, Vers 5 steht, dass dieses Tier 42 Monate herrschen wird. Und es ward ihm gegeben, ein Mund zu reden große Dinge und Lästerungen, und ward ihm gegeben, dass es mit ihm währte 42 Monate lang. Kapitel 10.1.3, Offenbarung 11, Vers 2. Dort steht, dass die Nationen die heilige Stadt 42 Monate lang zertreten werden. Aber den Vorhof außerhalb des Tempels wirf hinaus und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben. Und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate. Die zwei Zeugen verfügen über große Macht. Sie töten ihre Feinde mit Feuer, das aus ihrem Mund geht, und alle, die ihnen schaden wollen, müssen so getötet werden. Und so jemand sie will schädigen, so geht Feuer aus ihrem Munde und verzehrt ihre Feinde. Und so jemand sie will schädigen, der muss also getötet werden. Kapitel 10.1.4 Auswertung. Wenn die Stadt Jerusalem von den Nationen 42 Monate lang zertreten wird, kann das nicht während des Dienstes der zwei Zeugen sein, denn sie würden das nicht zulassen und sie hätten auch die Macht, es zu verhindern. Daher müssen diese beiden Zeiträume hintereinander liegen. Zuerst kommen 1260 Tage Verkündigungsdienst der zwei Zeugen. Danach werden sie von dem Tier aus dem Abgrund getötet und dann folgen noch einmal 42 Monate Herrschaftszeit des Tiers, in der die Nationen die Stadt Jerusalem zertreten werden. Sowohl die Frist von 1260 Tagen als auch die 42 Monate ergeben jeweils 3,5 Jahre und addieren sich zu den 7 Jahren der 70. Jahrwoche. Damit ist gezeigt, dass der Verkündigungsdienst der zwei Zeugen, 1260 Tage, in der ersten und die 42 Monate Herrschaftszeit des Tiers in der zweiten Hälfte der Jahrwoche liegen. Die beiden Zeugen, das Haus David und die Bürger Jerusalems, so haben wir oben festgestellt, kommen durch die Belagerung eines fremden Heeres zur Wiedergeburt. Danach folgt ihr Dienst der Verkündigung des Evangeliums in großer Kraft und Vollmacht. Und das wiederum bedeutet, dass die 70. Jahrwoche nicht mit der Entrückung beginnt, sondern mit der Wiedergeburt Jerusalems. Wann genau Jerusalem wiedergeboren wird, weiß niemand. Aber wenn Jerusalem wiedergeboren wird, beginnt die 70. Jahrwoche zu laufen und 7 Jahre später wird Christus kommen. Kapitel 10.2 Zeiten und Fristen der Jahrwochen. Daniel berichtet in Daniel 9, Vers 2 davon, dass er im Buch Jeremia gelesen hatte. Er wurde auf die 70 Jahre aufmerksam, die Jerusalem wüst liegen sollte. In diesem ersten Jahr seines Königreichs merkte ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, davon der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass Jerusalem sollte 70 Jahre wüst liegen. Die 70 Jahre babylonischen Exils werden sowohl in Jeremia 25 als auch in Jeremia 29 jeweils wörtlich erwähnt. Jeremia 25, Vers 11, dass dieses ganze Land wüst und zerstört liegen soll, und sollen diese Völker dem König zu Babel dienen 70 Jahre. Jeremia 29, Vers 10. Denn so spricht der Herr: Wenn zu Babel 70 Jahre aus sind, so will ich euch besuchen und will mein gnädiges Wort über euch erwecken, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Jeremia 29 besitzt kein eindeutiges Jahr der Abfassung. Jeremia 25 hingegen bezieht sich eindeutig auf das Jahr 605 vor Christus, von dem aus sowohl die 70-jährige babylonische Gefangenschaft als auch die der 70 Jahrwochen aus Daniel 9 berechnet werden müssen. Im Folgenden soll begründet werden, warum sich Daniel und Gabriel bezüglich der Berechnung der 70 Jahrwochen ausschließlich auf Jeremia 25 beziehen und nicht auf Jeremia 29 oder andere Bibelstellen. Gleichzeitig gebe ich jetzt schon zu bedenken, dass in Jeremia 29 kein Wort Gottes erging. Jeremia hat in Kapitel 29 lediglich einen Brief an die Exilanten verfasst, in dem er das an ihn ergangene Gotteswort, das er fast 20 Jahre vorher in Kapitel 25 erhalten hatte, lediglich noch einmal erläutert und auslegt. Der Engel sagt aber, dass von dem Ausgang eines solchen Wortes die 7 und 62 Wochen gezählt werden sollten, aber der Reihe nach. Kapitel 10.3 Ergebnisse der neuartigen Berechnung. Die bisherige Lesart berechnet die ersten 69 Jahrwochen ausgehend vom Jahr 444 vor Christus, dem Edikt des Artaxerxes, bis zu Christi Einzug in Jerusalem, beziehungsweise bis zu seiner Kreuzigung. Da die ersten Jahrwochen aber in zwei Abschnitte unterteilt sind, 7 und 62 Wochen, berechnet die hier gezeigte Auslegung zwei Fristen, die beide vom Jahr 605 vor Christus ausgehen, dem Jahr, in dem nachweislich das Kapitel 25 des Jeremia-Buches entstanden ist, das Daniel gelesen hatte. Von 605 vor Christus wird eine erste Frist von 49 Jahren, 7 Jahrwochen berechnet. Sie führt zu Kyros, dem gesalbten Fürsten aus Jesaja 45. Neu ist, dass die zweite Frist von 62 Jahrwochen vom gleichen Jahr, nämlich ebenfalls von 605 vor Christus aus berechnet wird und zu Antiochos Epiphanes führt. Es geht mir hier nicht darum, die Ausleger, die die althergebrachte Version vertreten, zu diskreditieren. Aber ihre Berechnung und Auslegung von Daniel 9 darf und muss hinterfragt werden. In Daniel 9 berichtet Daniel davon, dass er im Jahr 539 vor Christus das Kapitel 25 des Propheten Jeremia gelesen hat. Er hatte verstanden, dass die babylonische Gefangenschaft 70 Jahre dauern würde. Daniel 9, Vers 1: Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, aus dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldäer König wurde, in diesem ersten Jahr seiner Herrschaft verstand ich, Daniel, in den Büchern die Zahl der Jahre, die sich an Jerusalem erfüllen sollte. So war das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen: 70 Jahre soll Jerusalem wüst liegen. Jeremia 25 wurde im Jahr 605 vor Christus verfasst. Als Daniel das Kapitel im Jahr 539 vor Christus las, verstand er, dass laut Jeremia die babylonische Gefangenschaft 4 Jahre später, also im Jahr 535 vor Christus, beendet sein würde und Israel in sein Land zurückkehren sollte. Er las in Jeremia, dass Israels Sünde die babylonische Gefangenschaft verursacht hatte. Darüber erschrak er und richtete ein ergreifendes Bußgebet an Gott, der daraufhin den Engel Gabriel zu Daniel sendete, um ihn über das Kommende zu unterrichten. Das ist in Kürze der Inhalt von Daniel 9. In Jeremia 25, Vers 11 ist von der Verwüstung und Zerstörung Israels die Rede. Aber es wird nichts von seiner Rückführung erwähnt. Von einer Rückführung Israels spricht hingegen Jeremia 29. Denn so spricht der Herr: Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Voraussetzung für die Rückführung Israels war Buße und die Aufforderung Gottes, ihn von Herzen zu suchen, was Daniel in seinem Bußgebet in Kapitel 9 hingebungsvoll getan hat und was dazu führte, dass Gabriel zu ihm geschickt wurde, um ihn zu unterrichten. Jeremia 25 und Jeremia 29 sprechen also beide von einer 70-jährigen Dauer der babylonischen Gefangenschaft. Jeremia 25 wurde im Jahr 605 vor Christus geschrieben. Jeremia 29 hingegen frühestens im Jahr 597 vor Christus. Daniel zitiert in Kapitel 9 eine Passage aus Jeremia 25. Wenn er vom Jahr 605 vor Christus gerechnet hat, kommt er bei einem 70-jährigen Exil ins Jahr 535 vor Christus. Er selbst las den Text im Jahr 539 vor Christus. Nach dieser Rechnung wären es also noch 4 Jahre bis zum Ende der babylonischen Gefangenschaft. Es war das, was Daniel aus dem Text verstanden hatte und weswegen er zu Gott betete. Daraufhin sandte Gott seinen Engel Gabriel und der beginnt nun, Daniel zu unterweisen und fordert ihn auf, aufmerksam zuzuhören. Daniels ursprüngliche Frage war, ob die 70 Jahre babylonischer Gefangenschaft in 4 Jahren vorbei sein würden. Der Engel antwortet sinngemäß: Nicht 70 Jahre, sondern 7-mal 70 Jahre wird es dauern, bis alle Prophetien über Israel und Jerusalem erfüllt sein werden. Denn er sagt in Daniel 9, Vers 24: 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde versiegelt und die Schuld gesühnt und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung besiegelt und das Allerheiligste gesalbt werden. Zunächst steht hier, dass es sich um 70 Wochen oder besser um 70 Siebener handelt. Es sind nicht Wochen von Tagen, sondern Wochen von Jahren. Insgesamt handelt es sich also um 70 mal 7 Jahre, was insgesamt 490 Jahre ergibt. Danach kommt die Vollendung. Dem Frevel wird ein Ende gemacht, die Sünde wird versiegelt, die Schuld wird gesühnt, es wird ewige Gerechtigkeit gebracht, Gesicht und Weissagung werden besiegelt und das Allerheiligste wird gesalbt werden. Was das alles zu bedeuten hat und auf welche Zeit es gilt, soll später gesondert behandelt werden. Der Engel sagt, dass die Daniel-Prophetie allein für Israel und Jerusalem gilt und sich auf 70 Jahrwochen beschränkt. Ereignisse, die außerhalb dieser 70 Jahrwochen liegen, sind daher nicht Inhalt der Daniel-Prophetie. Sie sind also nicht in Daniel erwähnt und nicht gemeint. Die Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahr 70 nach Christus liegt aber auch nach bisheriger Lesart mindestens 40 Jahre nach der Kreuzigung Christi und nach der hier gezeigten Lesart sogar rund 200 Jahre nach dem Ende der ersten Jahrwochen. Daher kann die Zerstörung des Jerusalemer Tempels durch die Römer in Daniel nicht vorhergesagt worden sein. Das ist wichtig. Es soll jetzt geklärt werden, wann die 70 Jahrwochen Daniels beginnen und welches Ereignis sie auslöst. Kapitel 10.3.1 – Die Ermittlung des Beginns der 70. Jahrwoche. Der Engel nennt hierzu einen ganz bestimmten Zeitpunkt. In Daniel 9, Vers 25 steht: So wisse nun und gib Acht. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden. Die Frage, die es zu beantworten gilt, ist: Welcher der in der Bibel erwähnten Zeitpunkte markiert den Beginn der 70 Jahrwochen? Ist es der Befehl des Kyros oder der des Darius oder der des Artaxerxes? Denn alle drei haben den Befehl zum Bau der Stadt Jerusalem oder des Tempels gegeben. In Esra 6, Vers 14b steht: Und sie bauten und richteten auf nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Chores, Darius und Artaxerxes, der Könige in Persien. Die Regierungszeit der drei genannten Könige war wie folgt: Kyros von 559 bis 530 vor Christus. Er war Oberkönig von ganz Persien. Darius der Meder von 539 bis 486 vor Christus. Er war Unterkönig von Chaldäa. Artaxerxes von 465 bis 424 vor Christus. Er war Oberkönig von ganz Persien. Kyros gab den Befehl zum Bau des Tempels im Jahr 559 vor Christus. In Esra 1, Vers 1 steht: Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, dass erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des Kyros, des Königs von Persien. Und er ließ ausrufen in seinem ganzen Königreich, auch durch Schrift, und ließ sagen: So spricht Kyros, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat mir der Herr, der Gott des Himmels, gegeben, und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Darius hingegen gab seinen Befehl um das Jahr 537 vor Christus. Esra 4, Vers 24: Da hörte auf das Werk am Hause Gottes zu Jerusalem und blieb nach bis ins zweite Jahr des Darius, des Königs in Persien. Artaxerxes schließlich gab seinen Befehl im Jahr 445 vor Christus. Nehemia 1, Vers 1 folgende: Im Monat Nisan des 20. Jahres des Königs Artaxerxes, als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Weiter in Vers 4: Da sprach der König zu mir: Was begehrst du denn? Gefällt es dem König und ist dein Knecht dir angenehm, so wollest du mich nach Juda reisen lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind,
damit ich sie wieder aufbaue. Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit. Da die Regierung Artaxerxes im Jahr 465 begann und er im 20. Jahr seines Königreichs den Befehl an Jeremia gab, Jerusalem wieder aufzubauen, war das Jahr 445 vor Christus. Aber welcher der drei Befehle ist der richtige Zeitpunkt für den Beginn der 70 Jahrwochen? Laut dem Engel sind, ausgehend vom Stichtag, zwei Zeitpunkte zu ermitteln. Ein erster nach 49 Jahren, also 7 Jahrwochen zu 7 Jahren, und ein zweiter nach weiteren 434 Jahren, nämlich 62 Jahrwochen zu 7 Jahren. Deshalb werden in den üblichen Berechnungen 483 Jahre, also insgesamt 69 Jahrwochen zu 7 Jahren, vom gewählten Ursprungsdatum aus gerechnet. Rechnet man ab dem Erlass des Kyros im Jahr 559 vor Christus, kommt man auf die Jahre 510 vor Christus nach 7 Jahrwochen und 76 vor Christus nach 69 Jahrwochen. Aber im Jahr 510 vor Christus ist kein gesalbter Fürst gekommen und die Kreuzigung Jesu, die man hier unterstellt, ist nicht im Jahr 76 vor Christus gewesen. Rechnet man ab dem Erlass des Darius, 537 vor Christus, dann kommt man auf die Jahre 488 vor Christus und 54 vor Christus. Im Jahr 488 vor Christus ist aber ebenfalls kein gesalbter Fürst erschienen und die Kreuzigung Jesu geschah auch nicht im Jahr 54 vor Christus. Rechnet man ab dem Erlass des Artaxerxes, 445 vor Christus, kommt man auf die Jahre 396 vor Christus und 38 nach Christus. Im Jahr 396 vor Christus ist wiederum kein gesalbter Fürst gekommen und die Kreuzigung Jesu kann unmöglich im Jahr 38 nach Christus gewesen sein. Also passen alle drei Termine nicht. Um einen der drei Termine dennoch passend zu machen, bedient man sich eines Tricks. Denn nach biblischer Zählweise hat jedes Jahr 360 Tage. Man rechnet also die Jahrwochen wie folgt um. 69 Jahrwochen mal 7 Jahre sind 483 Jahre. 483 Jahre mal 360 Tage pro Jahr macht 173.880 Tage. 173.880 Tage geteilt durch 365 Tage pro Jahr macht nur 476,38 Jahre. Dann wählt man den Erlass des Artaxerxes im Jahr 445 vor Christus, denn das ist der einzige, mit dem die Rechnung funktioniert, und subtrahiert davon 476,38 Jahre und kommt ins Jahr 31,38 nach Christus, gerundet 32 nach Christus. So glaubt man, die Frist von 69 Jahrwochen, ausgehend vom Erlass des Artaxerxes bis zur Kreuzigung Jesu, genau berechnet zu haben. Aber war bei dieser Art der Berechnung vielleicht der Wunsch Vater des Gedankens? Hat man die Berechnung so lang angepasst, bis sie einem im Voraus erwarteten Ergebnis entsprach? Hat man den Zeitpunkt des Erlasses von Artaxerxes willkürlich gewählt, weil nur er das gewünschte Ergebnis ermöglicht? Der Gedanke drängt sich auf, denn es bleiben wichtige Fragen unbeantwortet. Denn wenn die Frist im Jahr 445 vor Christus zu laufen begann, warum kam dann nach den ersten 7 Jahrwochen im Jahr 396 vor Christus kein gesalbter Fürst? Ist eine Umrechnung der Jahre von 360 Tagen auf 365 Tage überhaupt zulässig? Sollte laut Engel nicht die Ankunft eines gesalbten Fürsten berechnet werden? Warum aber rechnet man dann bis zur Kreuzigung Jesu und nicht bis zu seiner Geburt oder zumindest bis zu seiner Indienststellung? Was wäre, wenn man den Beginn der Jahrwochen um 49 Jahre vorverlegt, sodass man bis Kyros rechnen kann? Denn er soll ja laut Jesaja 44 den Bau der Stadt und des Tempels ermöglichen und er wird in Jesaja 45 sogar als Gesalbter bezeichnet. Jesaja 44, Vers 28: Der ich spreche von Kores, der ist mein Hirte und soll all meinen Willen vollenden, dass man sage zu Jerusalem, sei gebaut und zum Tempel sei gegründet. Jesaja 45, Vers 1: So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, dem Kores, den ich bei seiner rechten Hand ergreife, dass ich die Heiden vor ihm unterwerfe und den Königen das Schwert abgürte, auf dass vor ihm die Türen geöffnet werden und die Tore nicht verschlossen bleiben.
Äußerst bemerkenswert ist dabei, dass Gabriel nicht auf das Edikt des Kyros abhebt, den Tempel oder die Stadt zu bauen, sondern auf das eigentliche Kommen des gesalbten Fürsten selbst. Denn das wird in so gut wie allen Auslegungen verwechselt. Es soll jetzt geklärt werden, wann genau und mit welchem Ereignis die 70 Jahrwochen Daniels beginnen. Der Engel nennt hierzu einen ganz bestimmten Zeitpunkt. Daniel 9, Vers 25. So wisse nun und gib Acht, von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden. Der Beginn der 70 Jahrwochen ist also durch den Ausgang eines Wortes markiert. Die Frage wird sein, wer hat dieses Wort ergehen lassen? Waren es heidnische Könige oder war es Gott? Kapitel 10.3.2 Eine andere Berechnung. Der Gedanke, bis auf Kyros zu rechnen, hat etwas Bestechendes. Denn wenn eine Berechnung möglich wäre, bei der Kyros nach 7 Jahrwochen bzw. nach 49 Jahren auftreten würde, dann wäre die Prophetie Daniels im Einklang mit der Prophetie aus Jesaja 45. Denn dann wäre in beiden Prophetien Kyros der gesalbte Fürst. Der Regierungsantritt des Kyros war um das Jahr 559 vor Christus. Das exakte Datum ist aber nicht überliefert. Rechnet man von da aus zurück, kommt man in das Jahr 608 vor Christus. Das ist, bis auf 3 Jahre genau das Jahr, in dem Jeremia sein Kapitel 25 verfasst hat. Es ist das Kapitel, das Daniel zweifelsohne gelesen und in Daniel 9 zitiert hat. Aber dürfen wir dieses Kapitel in Jeremia 25 und damit den Zeitpunkt seines Entstehens tatsächlich für unsere Berechnung verwenden? Denn Jeremia erhielt in Kapitel 25 lediglich eine Prophetie darüber, dass Israel 70 Jahre lang wüst und zerstört sein würde. Von einer konkreten Rückführung Israels ist dort nichts erwähnt. Davon schrieb Jeremia vielmehr in Kapitel 29, das aber frühestens im Jahr 597 vor Christus verfasst wurde. Nun zitiert Daniel in Kapitel 9 ausschließlich Jeremia 25 und nicht Jeremia 29. Die Unterweisung Gabriels bezieht sich also einzig auf Jeremia 25 und deshalb darf und muss für die Berechnung des Beginns der 70 Jahrwochen das Jahr 605, das Datum der Abfassung von Jeremia 25, angesetzt werden. Wenn das so sein sollte, und wir werden weitere Belege dafür finden, dann hat Gott selbst den Zeitpunkt für den Beginn der 70 Jahrwochen definiert, und zwar durch eine Prophetie an Jeremia. Der Beginn der 70 Jahrwochen wird also nicht durch die Erlasse des Kyros, des Darius oder des Artaxerxes markiert. Sie allesamt waren ausführende Werkzeuge Gottes, aber die Definition des Zeitpunktes für den Beginn der 70 Jahrwochen hat Gott sich selbst vorbehalten, durch den Propheten Jeremia niederschreiben lassen und schließlich Daniel geoffenbart. Das Wort also, das ausging, dass Jerusalem wieder gebaut würde, waren nicht die Erlasse heidnischer Könige, sondern es war das Wort Gottes, das an Jeremia in Kapitel 25 geschrieben wurde. Jeremia nennt das Jahr der Abfassung von Kapitel 25 schon zu Beginn des Kapitels und definiert gleich 3 Zeitpunkte, um das Jahr der Abfassung genauestens festzulegen. Dies ist das Wort, das zu Jeremia geschah, über das ganze Volk von Juda im 4. Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda. Das ist das 1. Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel. Der Prophet Jeremia sprach zu dem ganzen Volk von Juda und zu allen Bürgern Jerusalems vom 13. Jahr des Josia an, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, ist des Herrn Wort zu mir geschehen bis auf diesen Tag, und ich habe zu euch nun 23 Jahre lang immer wieder gepredigt, aber ihr habt nicht gehört. Die 3 Zeitpunkte, die Jeremia nennt, sind das 4. Jahr Jojakims, des Königs von Juda, das 1. Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel, das 13. Jahr Josias, zuzüglich 23 Jahre. Das 4. Jahr Jojakims von 609 bis 598 vor Christus war das Jahr 605 vor Christus.
Das erste Jahr Nebukadnezars von 605 bis 562 vor Christus war ebenfalls das Jahr 605 vor Christus. Das 13. Jahr Josias von 640 bis 609 vor Christus war das Jahr 628 vor Christus, denn es heißt im 13. Jahr, abzüglich 23 Jahre, ergibt ebenfalls 605 vor Christus. Alle drei Benennungen weisen also eindeutig in das Jahr 605 vor Christus für das Entstehen des Kapitels hin und markieren somit den Beginn der Laufzeit der 70 Jahrwochen. Kapitel 10.3.3 – Die Berechnung. Unterstellen wir also das Wort in Jesaja 25 als den Startpunkt für die 70 Jahrwochen. Zählt man von da ab 7 Jahrwochen, 49 Jahre, kommt man in das Jahr 556 vor Christus. Es ist das Jahr, in dem ein gesalbter Fürst auftreten sollte, Kyros. Kyros wurde ungefähr um das Jahr 559 vor Christus König von Persien. Der genaue Beginn seiner Herrschaft ist historisch nicht exakt bestimmbar. Kyros diente zunächst als ein Regionalkönig unter Astyages, der 559 verstarb. Auf Astyages folgte Kyros als König von Persien. Ob jedoch seine Krönung im unmittelbaren Anschluss an den Tod Astyages oder einige Jahre später geschah, ist im Nebel der Geschichte untergegangen. Aber die biblische Zeitangabe nennt 556 vor Christus und ist bis auf 3 Jahre genau. Oder die historische bis auf 3 Jahre ungenau, denn die Krönung von Kyros könnte sich durchaus 3 Jahre verzögert haben. Ein Umstand, den die historischen Quellen zulassen, denn die endgültige Übernahme der Meder-Konföderation durch die Perser wird erst auf 550 vor Christus angesetzt, also 6 Jahre später als der aus der biblischen Prophetie errechnete Termin. Kyros war bis ca. 559 vor Christus ein Regionalfürst unter Astyages und wurde laut der einschlägigen historischen Berichte erst Jahre nach diesem Datum offizieller König von ganz Persien. Bis dahin war er also tatsächlich nur ein Fürst, was die biblische Prophetie über sein Kommen und seine Herrschaftsbezeichnung als Fürst bestätigt. Außerdem ist Kyros ganz eindeutig der Gesalbte, der in Jesaja 44 und 45 erwähnt wird, was eine große Bestätigung der hier formulierten These bedeutet, die somit auf Gottes Wort und Prophetie gründet und ihr entspricht. Damit haben wir den Beginn der 70 Jahrwochen bestimmen können und auf das Jahr 605 vor Christus festgelegt. Der wichtigste und naheliegendste Grund hierfür ist der, dass wir schlichtweg die Bibelstelle verwenden, die Daniel selbst in Daniel 9 zitiert und auf die der Engel Gabriel folgerichtig Bezug nimmt. Das Wort, das erging, dass Jerusalem wieder aufgebaut werde, ist somit kein Erlass von Kyros, Darius oder Artaxerxes. Es lohnt sich auch nicht, von deren Erlassen aus Fristen und Zeitpunkte zu berechnen, denn keiner der so ermittelten Zeitpunkte liefert ein sinnvolles Ergebnis. Das Wort, das erging, dass Jerusalem wieder aufgebaut werde, ist ganz einfach Gottes prophetisches Wort an Jeremia in Kapitel 25. Kapitel 10.3.4 – Die zweite Frist. Die 70 Jahrwochen sind in 3 Teile gegliedert. 7 Wochen, 62 Wochen und 1 Woche. Oben haben wir gesehen, dass die ersten 7 Wochen deshalb von den übrigen getrennt werden, weil nach deren Ablauf ein großes Ereignis anstand. Der gesalbte Fürst, nämlich der in Jesaja 45 verheißene Kyros, würde kommen. Danach würde Jerusalem für 62 Wochen gebaut sein. Daniel 9, Vers 24. Und 62 Wochen lang wird es, also Jerusalem, wieder aufgebaut sein, mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Jetzt wird es spannend, denn jetzt berechnen wir den zweiten Zeitpunkt. Es gibt 2 Möglichkeiten, diesen zweiten Zeitpunkt zu ermitteln. Erstens, man lässt, wie bisher auch, die 62 Jahrwochen unmittelbar auf die ersten 7 Jahrwochen folgen und rechnet insgesamt 69 Jahrwochen. Zweitens, man rechnet beide Zeitpunkte vom gleichen Ausgangsjahr aus. Zuerstens, wenn man ausgehend vom Jahr 605 vor Christus 483 Jahre, also 69 Jahrwochen rechnet, erreicht man das Jahr 122 vor Christus. In diesem Jahr geschah in Israel aber nichts, was von prophetischer Bedeutung gewesen wäre. Zu Punkt 2. Wenn man hingegen ausgehend vom Jahr 605 vor Christus nur 434 Jahre, also nur 62 Jahrwochen rechnet, erreicht man das Jahr 171 vor Christus. Das ist aber ziemlich genau die Zeit, in der Antiochos IV. Epiphanes aufkam. Er herrschte von 175 bis 164 vor Christus als 8. Seleukidenkönig. Aber er begann seine politische Karriere im Jahr 175 vor Christus lediglich als Vormund für seinen Neffen Demetrios, der eigentlich der rechtmäßige Anwärter auf den Seleukidenthron war und dessen verwitwete Mutter Antiochos später heiratete. Im Jahr 173 vor Christus schloss Antiochos einen Freundschaftsvertrag mit Rom. Demetrios starb im Jahr 170 vor Christus einen gewaltsamen Tod, der vermutlich auf die Veranlassung von Antiochos Epiphanes zurückging. Im Jahr 169-168 vor Christus kämpfte Antiochos dann im 6. Syrischen Krieg erfolgreich gegen Ägypten. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich Antiochos Epiphanes in der Zwischenzeit, also zwischen 173 und 169 vor Christus, zum König ausrufen ließ. Und es würde bestens mit der biblischen Prophetie zusammenpassen. Der Ablauf könnte also wie folgt gewesen sein. Antiochos schloss im Jahr 173 vor Christus einen Friedensvertrag mit Rom. Im Jahr 171 vor Christus ließ er sich zum König ausrufen und beseitigte im Jahr 170 vor Christus seinen Neffen, denn durch seine Heirat mit dessen Mutter wurde Antiochos Epiphanes mehr oder weniger automatisch zum König der Seleukiden, und der Tod seines Neffen machte seine Königsherrschaft unumkehrbar. Im Jahr darauf, 169-168 vor Christus, hat er dann den Krieg mit Ägypten angefangen, dessen Sieg er natürlich seiner eigenen Königsherrschaft zuschreiben wollte. Das alles würde bestens mit der oben aus der biblischen Prophetie ermittelten Jahreszahl 171 vor Christus zusammenpassen. Antiochos war also zunächst auch nur ein Fürst, und das Jahr des Wechsels seiner Herrschaft vom Fürsten zum König korreliert recht genau mit der Vorhersage Gabriels. Der Text in Daniel 9, Vers 25 sagt: Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Um die hier zur Berechnung verwendete Frist von 62 statt 69 Wochen anwenden zu können, müsste der Vers aber wie folgt umformuliert werden. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es einmal 7 Wochen und einmal 62 Wochen. Der Vers ginge dann weiter, und es, also Jerusalem, wird wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Diese Art der Übersetzung ist möglich und erlaubt, denn die Worte in diesem Vers sind dunkel und ihre Bedeutung nicht eindeutig, was zu einer Fülle unterschiedlicher Übersetzungen geführt hat. Tatsächlich übersetzt die Elberfelder Bibel aus dem Jahr 1871 den Vers 25 wie folgt: Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Punkt. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Auch die Elberfelder Übersetzung aus dem Jahr 1905 übersetzt so: Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Punkt. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Diese Übersetzung ist also erlaubt und existiert. Sie wird von denjenigen Auslegern verwendet, die von Artaxerxes aus 69 Jahrwochen bis zur Kreuzigung Christi konstruieren wollen. Denn diese Art der Übersetzung ermöglicht es ihnen, 7 und 62 Wochen zu addieren, weil hier die 7 und die 62 in einem Satz zusammengefasst sind. Aber die Sache verhält sich anders. Die Tatsache, dass die 7 und die 62 sich beide auf einen Fürsten beziehen, legt die Berechnung nahe, zwei Fürsten zu ermitteln, deren Auftreten jeweils vom Jahr 605 vor Christus aus errechnet werden soll. Das ist eine der Neuheiten der hier gezeigten Auslegung, denn es kommen zwei Fürsten, Kyros und Antiochos Epiphanes. Beide Fristen der Jahrwochen vom gleichen Datum aus zu berechnen, grenzt fast schon an Ketzerei, weil es auf den ersten Blick so sehr unwahrscheinlich und unrichtig klingt. Aber die Tatsache, dass diese Rechnung, ausgehend von 605 vor Christus, zu gleich zwei richtigen Ergebnissen führt, nämlich zum Herrschaftsbeginn des Kyros und zusätzlich auch zum Herrschaftsbeginn von Antiochos Epiphanes, ist außergewöhnlich. Denn ein zufälliges Zusammentreffen von drei zeitlich passenden Ereignissen, dem von Daniel angegebenen Startpunkt in Jeremia 25, dem Kommen des Kyros nach 7 Jahrwochen und dem Kommen des Antiochos Epiphanes nach 62 Jahrwochen, ist mehr als unwahrscheinlich und plausibilisiert das Ergebnis somit gleich dreifach. Trotz der starken Beweise hinterfragen wir sicherheitshalber noch einmal unser Ergebnis. Denn ist das alles nicht ebenso konstruiert wie die bisher übliche Auslegung?
Kapitel 10.3.5. Ist eine solche Auslegung nicht ebenfalls bloß konstruiert? Auf den ersten Blick scheint auch die hier gezeigte Art der Auslegung, nämlich zwei Herrscher vom gleichen Datum aus errechnen zu wollen, genauso konstruiert zu sein wie die Variante von Artaxerxes bis zu Christi Kreuzigung zu rechnen. Allerdings mit einigen wichtigen Unterschieden. Erstens, der Zeitpunkt des Beginns der 70 Jahrwochen wird aus dem Text von Daniel 9 heraus entwickelt und argumentiert und nicht, wie bisher üblich, willkürlich auf Artaxerxes festgelegt, weil nur so die 69 Jahrwochen bis zu Christi triumphalem Einzug in Jerusalem bzw. bis zu seiner Kreuzigung reichen. Zweitens, es ist keine Umrechnung von Jahren in Tage und dann wieder in Jahre nötig, um den Regierungsbeginn beider Fürsten zu finden. Drittens, Kyros ist ganz unstrittig einer der beiden gesalbten Fürsten, denn die Jesaja-Prophetie sagt ihn voraus, und das sogar namentlich. Das Datum seiner Herrschaft muss, wenn die Prophetien der Bibel richtig angewendet werden, ganz ungezwungen aus einer Berechnung resultieren, und das erfolgt ganz offensichtlich in der hier gezeigten. Viertens, Antiochos Epiphanes ist unbestritten der Haupt- und Zielpunkt der kompletten Prophetie Daniels, denn in ihm als Person kumulieren alle Visionen und Träume Daniels und mit ihm als Person befassen sich die letzten drei Kapitel des Buches in außergewöhnlicher Ausführlichkeit. Fünftens, nur in Jeremia 25 werden gleich drei Zeitangaben zur Abfassung des Kapitels erwähnt. Nur in Jeremia 25 geschieht ein Wort. Sechstens, Antiochos Epiphanes ist unbestritten die Hauptperson der Daniel-Prophetie. Bei einer Berechnung von 62 Jahrwochen, ausgehend vom Jahr 605 vor Christus, wird sein Herrschaftsbeginn genau getroffen. Das ist eine weitere Begründung, warum der Beginn der 62 Jahrwochen ab dem gleichen Jahr berechnet wird wie das der 7 Jahrwochen, ab 605 vor Christus. Da alle die oben genannten Umstände deutlich auf Kyros und insbesondere auf Antiochos Epiphanes hinweisen, wird er in dieser Auslegung als der zweite Fürst angesehen, den Gabriel angekündigt hat. Aber warum werden beide Herrscher als Fürsten angekündigt und nicht als Könige? Kapitel 10.3.6 Kyros. Wie schon oben erklärt, war Kyros zunächst ein Regionalfürst, bevor er König von Persien wurde. Im Jahr 539 vor Christus, als Daniel die Vision erhält, waren die ersten 49 Jahre bereits seit 20 Jahren abgelaufen und Kyros war, pünktlich und wie in der Bibel vorhergesagt, laut den historischen Quellen, ungefähr um das Jahr 559 tatsächlich gekommen. Aber da war er noch ein Fürst. Auch Darius war bei seinem Kommen nur ein Fürst. Daniel nennt ihn zwar in Daniel 9, Vers 1 einen König, aber er war lediglich König über das Reich der Chaldäer, einer Provinz Persiens. Er war ein Unterkönig, ein Fürst. Das in der Bibel für König verwendete Wort ist durchgängig Melek. Das hebräische Wort für Fürst ist Maschall und bedeutet Feldherr, Regent oder General. Daniel 11, Vers 5 nennt Seleukus den ersten König der Seleukiden-Dynastie, der ursprünglich einer der Generäle von Ptolemaios war, ebenfalls einen Fürsten. und der König Melech des Südens wird erstarken. Aber gegen ihn wird einer seiner Fürsten, Maschall, das ist Seleukos der Erste, noch stärker werden und herrschen. Dessen Herrschaft wird groß sein. Auch Josef bezeichnet sich als Maschall, als Fürst, denn der König war der Pharao. Josef aber war der zweite Mann im ägyptischen Reich und also ein Maschall, ein Fürst. In der Lutherbibel wird Maschall folgerichtig mit Herrscher übersetzt. 1. Mose 45, Vers 8. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher, Maschall, über ganz Ägyptenland. Die von Gabriel verwendete Bezeichnung Fürst ist also sehr genau gewählt. Kapitel 10.3.6 Kyros. Wie schon oben erklärt, war Kyros zunächst ein Regionalfürst, bevor er König von Persien wurde. Im Jahr 539 vor Christus, als Daniel die Vision erhält, waren die ersten 49 Jahre bereits seit 20 Jahren abgelaufen und Kyros war, pünktlich und wie in der Bibel vorhergesagt, laut den historischen Quellen, ungefähr um das Jahr 559 tatsächlich gekommen. Aber da war er noch ein Fürst. Auch Darius war bei seinem Kommen nur ein Fürst. Daniel nennt ihn zwar in Daniel 9, Vers 1 einen König, aber er war lediglich König über das Reich der Chaldäer, einer Provinz Persiens. Er war ein Unterkönig, ein Fürst. Das in der Bibel für König verwendete Wort ist durchgängig Melech. Das hebräische Wort für Fürst ist Maschall und bedeutet Feldherr, Regent oder General. Daniel 11, Vers 5 nennt Seleukos den ersten König der Seleukiden-Dynastie, der ursprünglich einer der Generäle von Ptolemaios war, ebenfalls einen Fürsten. Und der König, Melech des Südens, wird erstarken. Aber gegen ihn wird einer seiner Fürsten, Maschall, das ist Seleukos der Erste, noch stärker werden und herrschen. Dessen Herrschaft wird groß sein. Auch Josef bezeichnet sich als Maschall, als Fürst. Denn der König war der Pharao. Josef aber war der zweite Mann im ägyptischen Reich und also ein Maschall, ein Fürst. In der Lutherbibel wird Maschall folgerichtig mit Herrscher übersetzt. 1. Mose 45, Vers 8. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher, Maschall, über ganz Ägyptenland. Die von Gabriel verwendete Bezeichnung Fürst ist also sehr genau gewählt. Kapitel 10.3.8 Sinn und Zweck von Kapitel 9. Zusammenfassend können wir sagen, dass Daniel 9 eine gedankliche Hinführung zu Kapitel 11 ist. In diesem Kapitel 11 führt die Prophetie Daniels ganz eindeutig zu Antiochos Epiphanes, dem dort überproportional viel Aufmerksamkeit gewidmet wird. Er wird ab Daniel 11, Vers 36 zum Vorbild des endzeitlichen Antichristen, der Antiochos Epiphanes aufs Haar gleichen wird. Folgendes wird nunmehr deutlich. In Daniel 7 wird der Antichrist als kleines Horn gezeigt. Gleiches gilt für Daniel 8, wo der Antichrist ebenfalls als kleines Horn gezeigt wird. In Daniel 9 führt die Unterweisung Gabriels dann ebenfalls zu Antiochos Epiphanes und auch in Daniel 11 ist wieder die Rede von ihm. Daniel 7 und 8 beschreiben also jeweils die geopolitische Herkunft des Antichristen. Daniel 9 beschreibt, wann er kommt. Und Daniel 11 beschreibt die Ausprägung seiner Herrschaft und sein Ende. So bettet sich Daniel 9 zwischen Daniel 7 und 8 einerseits und Daniel 11 andererseits perfekt ein und ergänzt beide Passagen durch die zeitliche Komponente der Ankunft des Antichristen. Die Kapitel stehen jetzt in ihrer Bedeutung nicht mehr isoliert für sich, sondern sie hängen inhaltlich zusammen, bauen aufeinander auf und ergänzen sich, sodass ein umfassendes Bild von Antiochos Epiphanes und damit auch des endzeitlichen Antichristen entsteht. Es handelt sich um eine hochexakte, inhaltsvolle und fortschreitende Offenbarung der Person des Antiochos Epiphanes. Eine geradezu göttliche Didaktik. Kapitel 10.3.9 Antiochos Epiphanes, ein Gesalbter? Die Bezeichnung Gesalbter, Messias,
ist ein Titel, der in der Bibel allgemein nur israelischen Priestern oder Königen zugebilligt wird und nicht zuletzt der Titel Jesu Christi selbst ist. Warum aber wird Antiochos Epiphanes von Gabriel ebenfalls als Gesalbter bezeichnet? Zunächst ist festzustellen, dass auch Kyros ein Gesalbter genannt wird, und zwar von Gabriel und von Jesaja. Natürlich, Kyros ist als der König bekannt, der die babylonische Gefangenschaft beendet und Israels Rückkehr ermöglicht hat. Auch hat er in seinem Dekret Gott als den König aller Welt anerkannt. Dennoch ist er ein heidnischer König. Aber warum sollte auch Antiochos Epiphanes ein Gesalbter sein? Dass Antiochos Epiphanes so genannt wird, ist deswegen ungewöhnlich, weil er der gottloseste Herrscher des ganzen Alten Testaments ist und den Tempel in Jerusalem geschändet und in der Stadt gemeuchelt hat wie kein zweiter. Dennoch führen alle bisherigen Berechnungen der 70 Jahrwochen eindeutig bis zu ihm. Ein Grund könnte sein, dass das Leben des Antiochos Epiphanes genau dem des endzeitlichen Antichristen entspricht und dessen zukünftigen Charakter vorherschattet. Es mag sein, dass er insofern ein erwähltes und somit gesalbtes Werkzeug Gottes war, denn sein Leben, seine Herkunft, seine Taten und seine Gottlosigkeit sind mit dem Charakter des endzeitlichen Antichristen geradezu kongruent. Ob das ein Grund für die Bezeichnung Gesalbter sein mag? Es möge zunächst so von uns akzeptiert sein, weil Gabriel ihn so bezeichnet. Weiter unten soll noch ein weiterer Grund angeführt werden, der die Bezeichnung erklären könnte. Kapitel 10.3.10, die Auslegung von Daniel 9, Vers 25 und 26. Wenn das mit den Fristen der 70 Jahrwochen so sein sollte, wovon ich fest ausgehe, dann ist der Inhalt von Daniel 9, Vers 25 bis 26a brisant. Die Passage darf nunmehr wie folgt gelesen und gedeutet werden. So wisse nun und gib Acht. Daniel soll Acht geben, denn das, was jetzt kommt, ist ein Geheimnis, das nicht leicht zu verstehen ist. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden. Das ist Gottes Prophetie an Jeremia in Kapitel 25 im Jahr 605 vor Christus. Bis ein Gesalbter, ein Fürst, kommt. Ein gesalbter Herrscher wird kommen. In jedem Fall ist hiermit Kyros gemeint. Denn er begann seine Herrschaft 7 Jahrwochen, also 49 Jahre, nach der Prophetie aus Jeremia 25, und er wird von Jesaja in Kapitel 45 eindeutig ein Gesalbter des Herrn genannt. Sind es 7 Wochen und 62 Wochen. Hier werden 2 Fristen genannt, zum einen 7 Wochen und zum anderen 62 Wochen. Beide Fristen sind von Jeremia 25 aus zu rechnen. Eine Frist von 7 Wochen, 49 Jahre, führt ins Jahr 556 vor Christus zu Kyros. Die andere Frist von 62 Wochen, 434 Jahre, führt ausgehend von 605 vor Christus direkt ins Jahr 171 vor Christus zu Antiochos Epiphanes. Wenn aber der Herrscher nach 7 Wochen Kyros war, dann muss der Gesalbte nach 62 Wochen zwingend Antiochos Epiphanes sein. Antiochos Epiphanes ist der Herrscher, in dem die gesamte Prophetie Daniels in Kapitel 11 gipfelt, denn er ist das alttestamentliche Vorbild des Antichristen schlechthin. Dann wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Jerusalem wird wieder aufgebaut sein. Der Vers deutet die Erfüllung einer großen Verheißung an, aber er macht keine Aussagen über die zeitliche Dauer dieser Phase. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden. Antiochos Epiphanes starb im Jahr 164 vor Christus, also 7 Jahre nach dem Beginn seiner Regierung im Jahr 171 vor Christus, was im Übrigen exakt der Dauer der 70. Jahrwoche entspricht und diese somit vorherschattet. Auch ist wichtig, dass nach 62 Wochen ein Gesalbter ausgerottet werden wird und nicht nach 69. Aber das haben wir ja oben schon erklärt. Wird ein Gesalbter ausgerottet werden? Das ist nicht Christus, der hier als Gesalbter bezeichnet wird, sondern Antiochos Epiphanes, der Typus des Antichristen schlechthin. Ausgerottet. Dieser Gesalbte wird ausgerottet. Das ist ein starkes und abfälliges Wort. Es bedeutet abschneiden, zerstören, verbrauchen, abhauen. Diese Formulierung passt gut auf das schändliche Ende des Antiochos Epiphanes. Und niemand wird ihm helfen. Diese Formulierung ist sehr interessant, denn sie wird von der Lutherbibel 2017 auch in Daniel 11, Vers 45 verwendet, wo steht: Aber es wird mit ihm ein Ende nehmen und niemand wird ihm helfen. Diese Formulierung in Daniel 11, Vers 45 bezieht sich aber auf Antiochos Epiphanes, beziehungsweise auf sein endzeitliches Pendant, den Antichristen, und nicht auf Christus. Diese Parallele zu Daniel 9 ist sehr wichtig, denn sie verbindet die Prophetie in Daniel 9 aufs Engste mit der in Daniel 11, Vers 45 und stützt die hier gemachte Hypothese sehr, so ungewohnt sie auf den ersten Blick auch sein mag. Es ist überaus bemerkenswert, wie gut verständlich die Verse jetzt werden. Man kann jedes Detail verstehen und auch unter der Lupe genauerer Betrachtung bleiben die Worte des Engels sinnhaft. Dem muss nichts hinzugefügt oder durch fadenscheinige Argumentationen oder Berechnungsweisen angepasst oder verschlimmbessert werden. Wohl dem, der aufmerksam zuhört, wenn der Engel spricht. Auch wenn die hier gezeigte Auslegung von Daniel 9 auf den ersten Blick mehr als befremdlich erscheint, hat sie doch sehr gewichtige Vorzüge zu der Fülle bisheriger Auslegungen. Sie hält sich eng an den Text aus Jeremia 25, den Daniel gelesen hat und der Ausgang der Konversation Gabriels mit Daniel war. Die sich ergebenden Fristen sind stimmig und inhaltsvoll. Die Formulierungen im Text sind exakt, sinnvoll und bedeutungstief. Die inhaltlichen Beziehungen der Kapitel stehen aufs Engste miteinander in Einklang. Kapitel 9 fügt sich inhaltlich perfekt zwischen Kapitel 7 und 8 einerseits und Kapitel 10 bis 12 andererseits ein. Der Engel Gabriel ruft Daniel zu äußerster Aufmerksamkeit auf. Sei achtsam und verstehe das. Denn jetzt will er Daniel zur letzten großen Offenbarung führen, der des Antiochos Epiphanes, der in Kapitel 11 vollends enthüllt werden wird, der ein Vorbild des Antichristen ist und dessen Herrschaft bis zum letzten Ende reicht. Das ist gewaltig. Sei also äußerst aufmerksam, Daniel. Kapitel 10.4, der Beginn der 70 Jahrwochen. Gabriel sagt zu Daniel, dass er vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut würde, rechnen müsse. Daniel 9, Vers 25. So wisse nun und merke, von der Zeit an da ausgeht das Wort, dass Jerusalem soll wiederum gebaut werden, bis auf den Gesalbten. Dieses Wort, das ausgeht, ist das hebräische Dabar. Strong Nummer 1697. Man findet es in Jeremia 25 und in Jeremia 29. Einer der wichtigen Unterschiede zwischen beiden Kapiteln ist der, dass Jeremia in Kapitel 25 ein Wort Gottes empfängt. Auf dieses Wort bezieht sich offensichtlich Gabriel. Denn in Kapitel 25 geschieht ein Wort an Jeremia, während er in Kapitel 29 lediglich einen Brief an die Weggeführten in Babylon schreibt und sich darin auf das in Kapitel 25 ergangene Wort bezieht. Jeremia 29, Vers 1. Das sind die Worte, Dabar, in dem Brief, den der Prophet Jeremia sandte von Jerusalem, an die übrigen Ältesten, die weggeführt waren, und an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem hatte weggeführt gen Babel. In Jeremia 29 geschieht also kein Wort Gottes zu Jeremia. Jeremia schreibt dort lediglich einen Brief an die Weggeführten, in dem er sich auf das bezieht, was er in Jeremia 25 als Wort Gottes empfangen hatte. In Kapitel 29 predigt und erklärt er das an ihn ergangene Wort Gottes aus Jeremia 25 den Obersten Israels und dem Volk. Er erläutert ihnen also lediglich das Wort, das er fast 20 Jahre vorher empfangen hatte. Das ist wichtig. In Jeremia 25 geschieht das Wort Gottes an Jeremia, in Jeremia 29 gibt er es nur weiter. Gabriel sagte aber, vom Ausgang des Wortes bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es. Damit ist gezeigt, dass allein Jeremia 25 das Kapitel ist, von dem aus Zeiten und Fristen berechnet werden müssen.
Kapitel 10.4.1, der Zeitpunkt in Jeremia 25. Kapitel 25 ist das einzige Kapitel im Buch Jeremia, das gleich drei Zeitangaben zum Datum seiner Abfassung enthält, ab dem die 70 Jahre Exil und die 70 Jahrwochen gezählt werden können. Wie schon erwähnt, sucht man in Jeremia 29 vergeblich nach einem Datum. Jeremia 29 wurde zu einem Zeitpunkt verfasst, der irgendwann nach der Wegführung der Oberschicht nach Babylon liegt. Dies sind die Worte in dem Brief, den der Prophet Jeremia sandte, nachdem der König Jeschonja und die Königin mit den Kämmerern und Fürsten in Juda und Jerusalem samt den Zimmerleuten und Schmieden zu Jerusalem weg waren. In Jeremia 29 geschah also nicht nur kein Wort an Jeremia, sondern es enthält auch kein Jahr, in dem es abgefasst wurde. Jeremia schreibt seinen Brief irgendwann, nachdem der König und seine Handwerker weggeführt worden waren. Es muss also irgendwann nach 586 vor Christus gewesen sein. In welchem Jahr genau das war, wird aber im Text nicht erwähnt. Kapitel 29 taugt also nicht als Anfangsjahr zur Berechnung der 70 Jahre babylonischer Gefangenschaft oder der 70 Jahrwochen, sodass das Jahr 586 vor Christus als Ansatz für den Beginn der Berechnung der 70 Jahrwochen nicht in Frage kommt. In Jeremia 25 hingegen wird gleich in dreifacher Weise das Jahr definiert, in dem Gottes Wort an Jeremia bezüglich des Endes der babylonischen Gefangenschaft geschah, wann also das Wort ausging. Jeremia 25, Vers 1: Dies ist das Wort, welches zu Jeremia geschah über das ganze Volk Juda im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs in Juda, welches ist das erste Jahr Nebukadnezars, des Königs zu Babel, welches auch der Prophet Jeremia redete zu dem ganzen Volk Juda und zu allen Bürgern zu Jerusalem und sprach: Es ist von dem 13. Jahr an Josias, des Sohnes Amons, des Königs Judas, des Herrn Wort zu mir geschehen bis auf diesen Tag. Und ich habe euch nun 23 Jahre mit Fleiß gepredigt, aber ihr habt nie hören wollen. Es scheint geradezu so, als ob es Gott ganz besonders wichtig war, dieses Jahr exakt zu definieren. Erstens, es war das vierte Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs in Juda. Das war das Jahr 605. Es war das erste Jahr Nebukadnezars. Das war ebenfalls das Jahr 605. Es war im Jahr des Dienstes Jeremias vom 13. Jahr Josias aus 23 Jahre gerechnet, ebenfalls das Jahr 605 vor Christus. Die Jahreszahlen in Jeremia 25 werden also jeweils durch ein Datum eines israelischen Königs, eines heidnischen Königs und eines Propheten Gottes definiert. Wenn Jeremia 29 davon spricht, dass Gott sein gnädiges Wort über sein Volk erwecken will, ist es naheliegend hier zu unterstellen, dass er eben damit dieses Wort meinte, das er Jeremia knapp 20 Jahre vorher gegeben hatte und sich somit in Jeremia 29 auf Jeremia 25 bezieht. In Jeremia 29, Vers 10 steht: Denn so spricht der Herr, wenn zu Babel 70 Jahre aus sind, so will ich euch besuchen und will mein gnädiges Wort, nämlich das aus Jeremia 25, über euch erwecken, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Damit ist Jeremia 29 also lediglich eine Erinnerung an die Exilanten, an das Wort, das Gott in Kapitel 25 Jeremia gegeben hatte. Kapitel 10.4.2, die rabbinische Auslegung. Jüdisch-rabbinische Ausleger deuten die Dauer der 70 Jahrwochen aufgrund von Aussagen des Talmuds auf die Zeit zwischen der Zerstörung des ersten und des zweiten Tempels. Da der erste Tempel im Jahr 586 vor Christus und der zweite im Jahr 70 nach Christus zerstört wurden, ist dies eine Dauer von 656 Jahren. 70 Jahrwochen sind aber nur 490 Jahre. Bei dieser talmudischen Berechnung besteht also eine zeitliche Differenz von 165 Jahren zur profanen Zeitrechnung. Diese Jahre löscht der Talmud aus der historischen Geschichtsschreibung einfach aus. Was man in der jüdisch-talmudischen Auslegungstradition als die fehlenden Jahre bezeichnet.
Das führt aber an anderer Stelle zu schwerwiegenden Widersprüchen der talmudischen Zeitrechnung zur Bibel. Um den falschen Vorgaben des Talmuds gerecht werden zu können, unterstellen die Rabbiner, Daniel habe die Angaben von 70 Jahren in Jeremia 25 und 29 falsch verstanden, und zwar als eine konkrete Zeitangabe. Das erlaubt, nach ihrer Vorstellung, zwei Fristen zu unterstellen. Eine 70-jährige Frist des Exils, ausgehend von Jeremia 25, im jüdischen Jahr 3320, also 605 vor Christus, und eine 490-jährige Frist, ausgehend von Jeremia 29, im jüdischen Jahr 3338, also 586 vor Christus, dem Jahr der Zerstörung des ersten Tempels. Die erste Frist, ausgehend von Jeremia 25 im Jahr 605, benötigen sie nicht allein, um die Zeit des Exils zu berechnen, sondern auch, um 49 Jahre, 7 Jahrwochen, bis auf Kyros rechnen zu können, denn er wird in Jesaja 45 als der Gesalbte erwähnt, der nach 7 Jahrwochen kommen soll. An dieser Prophetie aus Jesaja kommen sie nicht vorbei, aber das funktioniert von Jeremia 29 aus nicht, denn dieses Datum wird für 586 vor Christus unterstellt, dem Jahr der Zerstörung des ersten Tempels. Um aber gleichzeitig den Vorgaben des babylonischen Talmud entsprechen zu können, der die Dauer der 70 Jahrwochen zwischen der Zerstörung des ersten und des zweiten Tempels verortet, behaupten sie, es gäbe eine zweite Frist, die von Jeremia 29 im angeblichen Jahr 586 vor Christus aus starten und bis zur Zerstörung des zweiten Tempels dauern würde. Da sie zwischen Bibel und Talmud hin und her gerissen sind, helfen auch sie sich mit einem Taschenspielertrick und behaupten, ohne nähere Begründung, zwei unterschiedliche Fristen, um der Bibel einerseits und dem Talmud andererseits Genüge leisten zu können. Dabei unterstellen sie Daniel, sich in seinen Texten und persönlichen Erwartungen gleich dreifach geirrt zu haben. Einer näheren Betrachtung hält also auch die rabbinisch-talmudische Deutung nicht stand. Sie ignoriert die historische Zeitrechnung eklatant und mehr noch, sie widerspricht ganz offen dem Text der Bibel zugunsten des Talmuds. Weder die Christen noch die Juden haben also nach bisheriger Lesart einen fest definierten Zeitpunkt für ihre Berechnungen, weder der 70-jährigen Gefangenschaft, noch des Tempelbaus, noch der 70 Jahrwochen, wenn sie nicht alle diese Fristen von Jeremia 25 aus berechnen. Kapitel 10.4.3. Das Wörtlein wüst ist wichtiger als die 70 Jahre. Die allermeisten Ausleger konzentrieren sich auf die 70 Jahre, die in Daniel 9, Vers 2 erwähnt werden. Aber der Text enthält einen wichtigen Hinweis, der uns ein tieferes Verständnis der Weissagung in Jeremia 25 und der Nachricht Gabriels an Daniel eröffnen kann. Es ist die Formulierung wüst. In Daniel 9, Vers 2 steht: In diesem ersten Jahr seines Königreichs merkte ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, davon der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass Jerusalem sollte 70 Jahre wüst liegen. Das Wort wüst ist das hebräische Korba, Strong Nummer H 2723. Dieses Wort kommt, in Verbindung mit der Ankündigung des Endes des 70-jährigen Exils, nur in Jeremia 25 und nicht in Jeremia 29 vor. Jeremia 25, Vers 9: Siehe, so will ich ausschicken und kommen lassen alle Völker gegen Mitternacht, spricht der Herr, auch meinen Knecht Nebukadnezar, den König zu Babel, und will sie bringen über dieses Land und über die, die darin wohnen, und über alle diese Völker, die umherliegen, und will sie verbannen und verstören und zum Spott und zur ewigen Wüste machen. Jeremia 25, Vers 11: Dass dieses ganze Land wüst und zerstört liegen soll, und sollen diese Völker dem König zu Babel dienen 70 Jahre. Jeremia 25, Vers 18: Nämlich Jerusalem, den Städten Judas, ihren Königen und Fürsten, dass sie wüst und zerstört liegen
und ein Spott und Fluch sein sollen, wie es denn heutiges Tages steht. In Jeremia 25, Vers 9 bezieht sich das Wort Wüst auf alle Völker und in Jeremia 25, Vers 11 auf das Land Israel. Nur in Jeremia 25, Vers 18 bezieht es sich auf Jerusalem, was darauf schließen lässt, dass Daniel insbesondere auf diesen Vers sein Augenmerk gelegt hatte, denn er schreibt in Daniel 9, Vers 2: In diesem ersten Jahr seines Königreichs merkte ich Daniel in den Büchern auf die Zahl der Jahre, davon der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass Jerusalem sollte 70 Jahre wüst liegen. Das zeigt, dass sich Daniel und Gabriel auf Jeremia 25 und hier insbesondere auf Vers 18 beziehen. Es wird also erneut deutlich, dass eine Berechnung der 70 Jahre Exil bzw. der 70 Jahrwochen von Jeremia 29 bzw. irgendeinem anderen Datum, zum Beispiel von Artaxerxes in 444 v. Chr. Auszurechnen, falsch ist. Alle Fristen, das 70-jährige Exil, die ersten 7 Jahrwochen und die 62 Jahrwochen müssen alle von Jeremia 25, also von 605, ausgerechnet werden, dem Kapitel, in dem allein 3 Zeitangaben enthalten sind, die alle eindeutig auf das Jahr 605 v. Chr. Weisen, in dem ein Wort an Jeremia erging und in dem Jerusalem als wüst bezeichnet wird. Kapitel 10.4.4: Warum steht in Jeremia nichts davon, Jerusalem zu bauen? Weder in Jeremia 25 noch in Jeremia 29 steht wortwörtlich etwas vom Wiederaufbau Jerusalems oder wortwörtlich etwas vom Bau des Tempels. In Kapitel 25 wird zwar der Untergang Babylons nach 70 Jahren angekündigt und in Kapitel 29 die Rückführung Israels erwähnt, aber in keinem der beiden Kapitel wird explizit ein Wiederaufbau Jerusalems oder ein Bau des Tempels genannt oder befohlen. Gleichwohl könnte mit dem Untergang Babylons, Jeremia 25, und der Rückführung Israels, Kapitel 29, der Wiederaufbau der Stadt und damit die Wiedererrichtung des Tempels unterstellt werden. Eine wortwörtliche Nennung fehlt dennoch in beiden Kapiteln. Allerdings wird in 2. Chroniker 36 und in Esra 1 gesagt, dass durch das Edikt des Chores eben das Wort des Herrn, geredet durch den Mund Jeremias, erfüllt wurde. 2. Chroniker 26, Vers 22 und folgende: Aber im ersten Jahr des Chores des Königs in Persien, damit erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias geredet, erweckte der Herr den Geist des Chores des Königs in Persien, ihm ein Haus zu bauen. Esra 1, Vers 1 bis 3 ist gleichlautend. Dieses Wort, das in 2. Chroniker und Esra 1 jeweils erwähnt wird, geschah in Jeremia 25 und wurde in Jeremia 29 durch den Mund des Jeremia geredet. Das Edikt des Kyros enthielt zwar ausdrücklich den Befehl, den Tempel zu bauen, aber noch nicht wortwörtlich Jerusalem wieder aufzubauen. Das ergänzt erst Gabriel in Daniel 9, Vers 25, wenn er sagt: So wisse nun und merke, von der Zeit an, da ausgeht das Wort, dass Jerusalem soll wiederum gebaut werden, bis auf den Gesalbten sind 7 Wochen und 62 Wochen. Hier schließt sich dann der Kreis, denn Gabriel nennt eine Frist von 7 Wochen, 49 Jahre, die mit dem Ausgang des Wortes Jerusalem wieder zu bauen, also Jeremia 25 im Jahr 605, beginnt und bis zum Kommen eines Gesalbten, das ist Kyros, dauert. Das sind genau 49 Jahre, 556 vor Christus. Wenn Gabriel sagt, dass es vom Ausgang des Wortes Jerusalem wieder zu bauen bis auf Kyros 49 Jahre sind, kann aber nicht das Edikt von Kyros der eigentliche Beginn der 70 Jahrwochen sein. Das wäre ein gedanklicher Zirkelschluss. Denn wenn Kyros der verheißene Fürst und Gesalbte ist,
der 49 Jahre nach dem Ausgang des Wortes Jerusalem zu bauen kommen würde, muss wiederum 605 vor Christus den Beginn der 70-Jahrwochen markieren. Im Jahr 605 vor Christus geschah also ein Wort an Jeremia, dass Babylon zerstört würde. Fast 20 Jahre später schreibt er einen Brief an die Weggeführten und erklärt, dass Gott eben dieses Wort über sie erwecken würde und es nicht allein die Zerstörung Babylons, sondern auch die Rückführung Israels bedeute. 2. Chroniker 36 und Esra 1 ergänzen dann, dass das Wort in Jeremia 25, Vers 1 und folgenden nicht allein die Rückführung bedeute, sondern auch die Errichtung des Tempels. Und schließlich ergänzt Gabriel in Daniel 9, dass es auch den Wiederaufbau Jerusalems bedeutet habe. So und nicht anders ist der Ablauf im biblischen Offenbarungsfortschritt. Kapitel 10.5, der zeitliche Abstand der 70. Jahrwoche. Es gibt noch weitere starke Gründe, die hier aufgemachte Sichtweise belastbar zu argumentieren, und die schauen wir uns jetzt an. Stellen wir eine Frage. Warum liegt die 70. Jahrwoche von den übrigen in so weitem zeitlichem Abstand? Müsste sie nicht zeitlich unmittelbar an die ersten Jahrwochen anschließen? Nicht unbedingt. In profaner Zeitrechnung liegt sie in einem über 2000 Jahre dauernden Abstand. Inhaltlich hingegen schließt sie unmittelbar an die 70. Jahrwoche an, denn Daniel 9, Vers 26b springt unmittelbar in die endzeitliche 70. Jahrwoche. Dazu gleich mehr. Denn erst muss die Frage beantwortet werden, ob es überhaupt erlaubt ist, einen solch langen zeitlichen Abstand zwischen den ersten 69 Jahrwochen und der 70. Jahrwoche anzunehmen. Kapitel 10.5.1 Zeitsprung. Um das zu beantworten, begeben wir uns zum Standbild Daniels. Das goldene Haupt war Babylon. Die silberne Brust mit den beiden silbernen Armen war Medo-Persien. Der bronzene Bauch und die bronzenen Seiten waren Alexander der Große. Die eisernen Schenkel waren die Diadochen. Alle diese Weltreiche sind Geschichte. Sie sind Vergangenheit. Aber der Stein, der das Standbild an seine Füße schlägt, der ist noch Zukunft. Es ist ein Bild auf Christus, der Stein, der von einem Gebirge, dem Reich Gottes, herabkommt und das Standbild an seine Füße schlägt, es zerstört und selbst zu einem Berg wird, der die ganze Erde füllt. Das ist Christi weltweites Friedensreich. Diese Art der Auslegung des kommenden Steins als ein Bild für Christus ist allgemein anerkannt und steht in Übereinstimmung mit dem Text der Bibel. Wenn aber Christus wiederkommt, um sein Reich zu errichten, und er das Standbild an seine Füße schlägt, dann müssen zu dem Zeitpunkt, wenn er kommt, die beiden Füße herrschen. Denn das Standbild zeigt ja die zeitliche Abfolge der Weltreiche. Das bedeutet aber, dass zwischen den Schenkeln und den Füßen eine zeitliche Spanne von über 2000 Jahren liegt. Diese Zeitspanne reicht vom Ende der Diadochenzeit bis zur Wiederkunft Christi. Es ist im Wesentlichen die gleiche Zeitspanne wie die hier gezeigte, denn die Zeitspanne, die zwischen den Schenkeln und den Füßen liegt, ist ziemlich genau die wie die von Antiochos Epiphanes bis in die letzte 70. Jahrwoche. Wenn also zwischen den Schenkeln und den Zehen eine Zeitspanne liegt, kann auch zwischen dem Ablauf der ersten Jahrwochen und der letzten 70. Jahrwoche eine Zeitspanne liegen, und das tut es auch. Denn nach der 70. Jahrwoche sollen beispielsweise die Gesichte und Weissagungen versiegelt werden. Das ist aber noch nicht geschehen, denn Paulus schreibt über 20 Mal von der Weissagung, und insbesondere die Johannesapokalypse enthält viele Weissagungen, die noch nicht erfüllt sind. Unterstellt man daher, dass die 70. Jahrwoche schon gewesen sei, muss man gleichzeitig die Johannesapokalypse und die Briefe des Paulus verwerfen. Akzeptiert man aber die Johannesapokalypse und Paulus, kann die 70. Jahrwoche noch nicht gewesen sein, denn nach ihr gibt es keine Weissagungen und Gesichte mehr. Warum nicht? Weil dann die ganze Welt mit der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein wird, wie Jesaja 11 sagt. Somit ist gezeigt, dass es lange Zeitsprünge in der Bibel gibt. Und damit ist es auch möglich und erlaubt und dem Bibeltext mehr als angemessen, die 70. Jahrwoche als von den ersten Jahrwochen zeitlich abgetrennt zu sehen. Kapitel 10.5.2
Daniels zeitlicher Sprung in Vers 26. Kehren wir zu obigem Punkt zurück, in dem behauptet wurde, dass Daniel 9, Vers 26b in die 70. Jahrwoche springt. Der Text lautet wie folgt, Daniel 9, Vers 26a, und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und nichts mehr sein. Oben wurde festgestellt, dass mit dem Gesalbten Antiochos Epiphanes gemeint ist. Denn er wird nach den ersten 62 Wochen ausgerottet und niemand wird ihm helfen. Übergangslos fährt der Text fort, Daniel 9, Vers 26b, und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum verstören, dass es ein Ende nehmen wird wie durch eine Flut. Und bis zum Ende des Streits wird's wüst bleiben. Ein Gesalbter, Antiochos Epiphanes, wird also ausgerottet. Und das Volk eines Fürsten, nämlich des Antichristen, wird kommen. Denn dieser Fürst ist es, der für eine Woche, 7 Jahre lang, einen Bund mit den vielen schließen wird. Denn Vers 27 sagt, er wird aber einen Bund schließen mit den vielen eine Woche lang. Wer ist dieser Er? Daniel sagt, dass das Volk eines Fürsten kommen wird, das die Stadt, Jerusalem, und das Heiligtum zerstören wird. Der Gesalbte aus Vers 26a war Antiochos Epiphanes. Er wurde aber nach 62 Wochen, im Jahr 164 vor Christus, ausgerottet. In Vers 26b aber kommt ein Fürst, der für eine Woche einen Bund mit den vielen schließen wird. Diese Jahrwoche ist aber noch Zukunft. Sie hat noch nicht begonnen. Antiochos Epiphanes kann es also nicht sein. Tatsächlich verweist Vers 26 auf den Antichristen. Er ist eine endzeitliche Wiederholung des antiken Antiochos Epiphanes und er ist der zukünftige Fürst. Wenn dieser Fürst, der Antichrist, einen 7-jährigen Bund in der letzten Jahrwoche schließen wird, müssen aber Fürst und Bund noch zukünftig sein. Dann muss aber auch sein Volk noch zukünftig sein. Dann aber können es nicht die Römer gewesen sein, die Jerusalem im Jahr 70 nach Christus zerstört haben. Auch wenn man es als eine Zwischenerfüllung der Prophetie Daniels deuten mag. Vers 27 spricht also von der letzten 70. Jahrwoche, die noch fehlt, denn die ersten 7 Jahrwochen und die 62 Jahrwochen wurden in Daniel 9 bereits abgehandelt und sind Geschichte. Es fehlt jetzt nur noch die letzte 70. Jahrwoche und die wird in Vers 27 mit folgenden Worten beschrieben. Er wird aber einen Bund schließen mit den vielen eine Woche lang. Gabriel springt also in seinen Ausführungen zeitlich von Antiochos Epiphanes, dem Gesalbten in Vers 26a, zur endzeitlichen 70. Jahrwoche, Vers 26b, zu einem Fürsten, der noch kommen soll, zu seinem Volk, das noch kommen soll, und zu einem Bund, der noch kommen soll. Vers 26b ist also gänzlich zukünftig zu verstehen. Warum aber geht Gabriel von dem historischen Antiochos Epiphanes übergangslos zu einem Fürsten, der in der letzten 70. Jahrwoche noch kommen soll? Weil Antiochos Epiphanes das Vorbild des endzeitlichen Antichristen ist und der Antichrist die endzeitliche Wiederholung des historischen Antiochos Epiphanes. Beide verschmelzen buchstäblich zu einer einzigen politischen Figur in Gottes Prophetiegeschichte. Gabriel überspringt also die ganze alttestamentliche Zeit von Antiochos Epiphanes bis Christus und sogar über die ganze Zeit der neutestamentlichen Gemeinde Jesu Christi hinweg, bis in die letzte Zeit des Endes, bis zur endzeitlichen Wiederholung des antiken Antiochos Epiphanes, bis zum Antichristen und damit bis in die Zeit des Endes. Denn er sagt, Vers 26c, und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Da Gabriel diese ganze lange Zeit überspringt, tut er so, als ob auf Antiochos Epiphanes unmittelbar der Antichrist folgt. Warum? Weil sich die beiden bis aufs Haar gleichen. Nach irdischer Zeitrechnung liegen zwischen der letzten und der 70. Jahrwoche weit über 2000 Jahre. Aber nach prophetischer Zeitrechnung schließen beide Jahrwochen unmittelbar aneinander an. Warum das? Weil die Endzeit ganz und gar der antiken Zeit und der damaligen geopolitischen Situation zur Zeit von Antiochos Epiphanes entsprechen wird. Sie ist geradezu deckungsgleich und wird sich wiederholen. Je genauer wir also die Bibel kennen, desto genauer wissen wir, was in der Endzeit kommen wird. Das ist alles sehr komplex und deshalb sollte Daniel und sollen auch wir sehr aufmerksam sein bei dem, was der Engel redet. Seine Unterweisung ist deswegen so komplex, weil er die Antike und die Endzeit gleichzeitig beschreibt und beide im Text dennoch unterscheidbar bleiben. Das ist tatsächlich genial.